Freiheit. Das ist eines der ganz großen Themen und der Sehnsüchte der Menschen. Schon in der Antike von den Heldenlegenden eines Prometheus, der den Menschen das Feuer aus dem Olymp brachte, oder den Befreiungskämpfen Robin Hoods, der den Armen hilft, oder der politischen Revolution des Kommunismus oder die Aufstände gegen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Der große und einende Schrei ist so oft Freiheit. Wir wollen Freiheit. Wir sehnen uns nach Freiheit. Freiheit bedeutet losgelöst sein, ungebunden sein, nicht unterdrückt oder gezwungen sein. Und wenn jemand es schafft, andere davon zu überzeugen, dass sie für eine politische oder wirtschaftliche oder gesellschaftliche Freiheit kämpfen sollten, oh, dann lassen sich Menschen sehr, sehr schnell motivieren und zum Handeln bewegen. Denn Freiheit, das ist so ein Gut, das geht jedem was an. Das steckt so in uns, dieses Streben danach, oh ja, das will ich haben. Doch wenn die Bibel von Freiheit spricht, dann geht es um eine Freiheit, die viel grundlegender und viel wesentlicher ist als alle bürgerlichen Freiheiten, die wir uns vorstellen können. Denn nach dem Wort Gottes ist jeder Mensch von Natur aus nicht frei, sondern gebunden und versklavt unter der Sünde, unter dem Teufel und dem Tod. Und nicht selten bauen wir in unserem Streben nach Freiheit nur auf die eine oder andere Weise nur selber weiter an unserem Gefängnis, an unserer eigenen sündigen Gebundenheit. Denn Freiheit besteht nicht darin, das zu tun, was du willst, sondern wahre Freiheit beginnt mit der Freiheit, das zu wollen, was gut ist und was du tun sollst. Der Alkoholiker ist nicht frei, wenn er die Flasche Schnaps leer trinkt, weil er so eine Sehnsucht danach hatte, sondern er ist erst frei, wenn er die Flasche stehen lassen kann und sich an dem erfreuen kann, was gut für ihn ist. Christliche Freiheit ist vor allem eine geistliche Freiheit. Es geht um unsere Beziehung zur Sünde und unserem Stand vor Gott. Sind wir Sklaven der Sünde, zum Tode verurteilte Verbrecher vor dem Zorngericht Gottes? Sind wir geknechtet durch falsche Hoffnungen, Leben und geknechtet von einer falschen Hoffnung, eine Freiheit zu gewinnen, auf eine Weise, in der wir sie nicht erlangen? Der schottische Prediger James Ferguson erklagte: Obwohl die bürgerliche Freiheit und die Freiheit von körperlicher Knechtschaft so sehr begehrt wird, dass wir sogar, bevor wir dazu aufgerufen werden, bereit sind, alle Fesseln zu sprengen und danach zu streben, sie zu erlangen, in der Verachtung jeder Herrschaft, wie in Judas Vers 8, sind wir doch so unwissend über den Wert, der in der geistlichen Freiheit und der Freiheit von geistlicher Knechtschaft liegt, dass wir kaum dazu angespornt werden können, sie zu suchen, oder dazu gebracht werden können, zu ihr zu stehen, wenn sie erreicht ist. Vielmehr laufen wir täglich Gefahr, zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückzukehren, indem wir unsere frühere Knechtschaft unserer gegenwärtigen Freiheit vorziehen. Deshalb hält es der Apostel für notwendig, uns diese Pflicht einzuschärfen, in der Freiheit zu stehen und nicht wieder in das Joch der Knechtschaft verstrickt zu werden. Nun, diesen Vers, den er zuletzt hier zitiert, Vers aus Galater 5, Vers 1, den wollen wir uns auch heute anschauen. In Galater 5, Vers 1 heißt es: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest, und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Man kann zu Recht behaupten, dass dieser Vers der Schlüsselvers und die Zusammenfassung des gesamten Galaterbriefes ist. Dieser Vers erschließt die bisherige Argumentation ab und er eröffnet gleichzeitig die folgenden Ausführungen in den verbleibenden zwei Kapiteln. Und darum wollen wir uns heute einmal nur mit diesem einen Vers beschäftigen unter dem Thema christliche Freiheit. christliche Freiheit. Erstens, der Kämpfer der Freiheit. Wer kommt dir in den Sinn, wenn du an Freiheitskämpfer denkst? Vielleicht Spartacus oder Jeanne d'Arc, William Wallace, Che Guevara, Rosa Parks oder Sophie Scholl? Nun, der größte Freiheitskämpfer aller Zeiten, er heißt Jesus Christus. Er hat eine Freiheit erkämpft, die kein noch so starker, mutiger oder entschlossener Mensch je erwerben konnte. Für die Freiheit, schreibt Paulus, hat Christus uns frei gemacht. Christus hat uns frei gemacht. Der Kampf um christliche Freiheit ist ein Kampf, der bereits geführt wurde. Er hat uns frei gemacht. Christus ruft uns nicht auf wie ein Revolutionsführer: Kämpft für eure Freiheit. Proletarier aller Länder, versammelt euch. Nein, die Bibel ruft uns auf, ruft uns zu. Christus ist vom Grab auferstanden. Er hat gesiegt. Er hat die Sünde, den Teufel und den Tod besiegt. Er hat die Freiheit erworben. Christus hat uns frei gemacht. Kannst du das sagen? Heute Morgen. Kannst du das selbst bezeugen in deinem Leben? Christus ist mein Freiheitskämpfer. Denn er hat meine Freiheit bewirkt. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich erlöst. Er hat mich losgekauft. Er hat in mein Gefängnis hineingerufen mit unwiderstehlicher Macht: Du bist frei, komm heraus. Kannst du das sagen? Es ist eine Freiheit, die um einen hohen Preis erkauft wurde. Christus, der ewige Sohn Gottes, er verließ die Herrlichkeit des Himmels und er wurde Mensch. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es in der Bibel. Das meint nicht bloß, dass er in eine gesellschaftlich arme Familie hineingeboren wurde, sondern er nahm Knechtsgestalt an, weil wir Menschen versklavt sind. Abgefallen von Gott stehen wir unter dem Gericht Gottes. Wir sind Gott vollkommenen Gehorsam schuldig und beständige Gerechtigkeit, doch wir verfehlen diese Forderung maßlos. Denn wir haben nicht nur eine Schuld, die uns von Adam angerechnet wird, die wir nicht abbezahlen können, sondern wir sind selbst beherrscht von einer sündigen Natur und wir dienen dem Willen des Teufels von Geburt an. Und dadurch sind wir die niedrigsten und erbärmlichsten Sklaven überhaupt. Denn wir zahlen unseren Schuldenberg nicht langsam ab, sondern wir vergrößern ihn mit jedem Atemzug. Und die grausame Herrschaft des Teufels wächst. Der Zorn Gottes wird weiter entfacht mit jedem Tag und das Gericht des Todes wird immer deutlicher bestätigt. Wir Menschen, wir sind Knechte. Wir sind nicht frei, sondern schuldig vor Gott. Und obwohl Jesus selbst völlig sündlos blieb, trat er in die Position von uns Menschen. Trat er in diese Niedrigkeit von uns Menschen. Er nahm Knechtsgestalt an. Und wir können sagen, sogar in doppelter Weise. Denn er nahm die niedrigste Position des schuldigen Menschen ein, um Sündern zu dienen. Er wurde ein Knecht der niedrigsten Knechte. Denn er kam nicht als strahlender Ritter in glänzender Rüstung und hieb die Ketten mit einem beherzten Schwung seines Schwertes entzwei. Nein, er ließ sich selbst gefangen nehmen. Er ließ sich selbst versklaven. Er trat selbst unter das Gesetz. Er ließ sich auf die schändlichste und unwürdigste Weise ans Kreuz nageln, wie die schlimmsten Verbrecher. Denn so wie der Kerker in Philippi unter dem Erdbeben erzitterte und so die Ketten aufsprangen, so braucht es das Erdbeben von Golgatha, um Freiheit zu bewirken von unserer Knechtschaft. Nicht bloß jenes, dass die Felsen bewegte und die Gräber freilegte, sondern das geistliche Erdbeben, weil das Zorngericht Gottes über Sünder Jesus Christus, den Gerechten, getroffen hat. Als er starb auf dem Hügel von Golgatha. Mit dem Erdbeben vollbrachter Sühnung, stellvertretenden Leidens für unsere Schuld, rissen unsere Ketten und die geistlichen Gräber öffneten sich. Denn wir waren völlig hoffnungslos, tot in unseren Übertretungen und Sünden, in unlösbarer Knechtschaft gefangen. Kein Sklavenaufstand, kein bewaffneter Überfall, kein listiger Fluchtplan oder eine gesetzliche Verteidigung konnten uns je in Freiheit führen. Egal, was es für Freiheitskämpfe auf dieser Welt gegeben hat, aus dieser Knechtschaft, aus dieser Sklaverei, aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Gebundenheit führte kein Weg für uns heraus. Doch Jesus Christus, er ist der große Kämpfer der Freiheit, der Befreier der Versklavten, der selbst Knecht wurde, um unsere Gefängnis zu öffnen. Und zweitens, das Ausmaß der Freiheit. Nun, was genau ist das denn für eine Freiheit, diese christliche Freiheit? Wenn der Lehrer vor der Schulklasse kurz vor den Osterferien sagt, so, morgen gibt es noch 3 Stunden Unterricht und dann habt ihr frei. Nun, dann kommt das Kind nach Hause und sagt, ich mache heute keinen Klavierunterricht, ich räume auch nicht mein Zimmer auf, der Lehrer hat gesagt, ab Freitag habe ich frei. Nun, frei in Bezug auf was? Worauf bezieht sich denn diese Freiheit? Und wie lange? Was ist das Ausmaß, was ist der Umfang dieser Freiheit, dieser christlichen Freiheit, zu der Christus uns frei gemacht hat? Nun, wenn Paulus schreibt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wovon sind wir denn frei gemacht worden? Wovon sind die Gläubigen befreit? Was für eine Freiheit hat Christus für uns erkämpft? In unserem Glaubensbekenntnis im Kapitel 21 finden wir eine wunderbare Liste, wo die Verfasser zusammengetragen haben, was die Bibel uns bezeugt, wovon wir freigemacht worden sind. Und ja, wenn Paulus schreibt, dass wir freigemacht worden sind, dann meint er damit, Christus hat uns von einer Last losgebunden. Und diese Last, die können wir in 4 Punkten zusammenfassen. Zum einen hat uns Christus frei gemacht von der Schuld der Sünde. Und wie bereits erwähnt, ist das eine echte Not von uns Menschen. Nicht nur von den größten Verbrechern und übelsten Kriminellen, sondern jeder Mensch sitzt von Geburt an auf der Anklagebank des göttlichen Gerichts. Jeder Mensch kommt auf die Welt in einem schuldigen Stand. Denn als Adam gesündigt hat, da war das nicht nur eine persönliche Übertretung, sondern Adam war unser Repräsentant. Darum heißt es, dass in Adam wir alle gesündigt haben. Seine Schuld, sie wird uns angerechnet, weil er unser Repräsentant und Stellvertreter war. Das, was er getan hat, hat eine Auswirkung auf alle seine natürlichen Nachkommen. Die Schuld des gebrochenen Bundes von Eden klagt uns an. Und weil das so ist, liegt der verdammende Zorn Gottes auf uns Menschen. Gott ist nicht dieser liebe Großvater, den sich viele vorstellen, der immer mal freundlich nachschaut, was denn die Menschen so auf der Erde machen. Nein, sein Zorn ist geoffenbart über die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Nicht nur Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben und somit fort von der Gegenwart Gottes und der Gemeinschaft mit Gott getrieben, sondern mit ihm auch alle ihre Nachkommen. Und sie stehen in Schuld vor Gott. Und dieser gerechte Zorn wird durch die Härte und den Fluch des Gesetzes betont und aufgezeigt. In Galater 3, Vers 10 hatte Paulus schon geschrieben, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das Gesetz zeigt uns Menschen auf, dass schon die Übertretung eines einzigen Gebotes den Tod verdient und der Mensch ein Gesetzesübertreter ist. Und nicht nur Adam hat gesündigt und somit Schuld auf sich und die ganze Menschheit geladen, sondern wenn wir unser eigenes Leben prüfen anhand des Gesetzes Gottes, dann lernen wir, wir sind alle Gesetzesübertreter. Es zeigt uns auf, dass Gott gerecht ist und vollkommen heilig und niemals Sünde ungestraft lässt. Und darum sind wir Menschen gebunden durch die reale Schuld der Sünde, die den Zorn und den Fluch Gottes hervorbringen. Doch Jesus Christus, unser Freiheitskämpfer, er nahm die Schuld von Sündern auf sich und er trug sie hinauf auf das Kreuz von Golgatha. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Schuldbrief ist zerrissen, die Strafe ist vollbracht, die Zahlung vollkommen hingezählt. Der Fluch ist in Segen umgewandelt. Jeder, der an Jesus glaubt, ist wirklich, tatsächlich und beständig freigemacht von aller Schuld der Sünde. Von all dem, wie die Sünde uns von Gott trennt und uns seinen Zorn und den Fluch bringt. Oh, Christus hat uns freigemacht. Er hat uns freigemacht von der Schuld der Sünde. Der Zorn Gottes über uns ist erloschen. Das Gesetz verklagt uns nicht mehr. Der Fluch ist abgetragen. Nichts von dem darf den Christen jemals wieder fesseln. Doch als wäre das nicht schon genug, hat uns Christus auch zum Zweiten freigemacht von der Macht des Bösen. Von der Macht des Bösen. Darin ist enthalten der bestimmende Einfluss der gegenwärtigen bösen Welt. So wie die Bürger an dem Untergang teilhaben, wenn ihre Stadt erobert und zerstört wird, so sind wir Menschen gebunden an das Schicksal dieser gefallenen, dem Untergang geweihten Welt mit all ihrem bösen Einfluss. Und zur Macht des Bösen gehört aber nicht nur das Weltsystem, sondern auch der Böse schlechthin, der Teufel. Wir Menschen sind Knechte Satans, denn der Sünder dient von Natur aus nicht dem Willen Gottes, sondern dem Willen des Teufels. Und er will das tun, was dem Teufel gefällt, in Rebellion gegen Gott und sein Wort. Und neben der Welt und dem Satan herrscht nämlich die Sünde in unseren eigenen Leben. Unser Wille, unser Verstand, unser Herz, unsere ganze Gesinnung ist beherrscht von der Sünde. Getränkt von einer Abwendung von Gott und nicht einer Hinwendung zu ihm. Wir sind unfähig zu irgendeinem guten Werk. Und selbst die Dinge, die äußerlich so gut scheinen, mit denen wir uns rühmen können vor anderen Menschen, sie sind doch so besudelt von Sünde. So wie ansteckende Keime bei einem Kranken, bei jedem Atemzug und bei jedem Wort mit entweichen. Selbst wenn man sie mit den Augen nicht sieht, so ist es bei dem natürlichen Menschen. Mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, mit jeder Tat gehen diese Keime der Sünde mit einher. Doch die sündige Macht des Bösen in uns und über uns sind wir, durch diese sündige Macht sind wir vollkommen unfähig, Gutes zu tun und Gott zu dienen. Doch Jesus, unser Kämpfer der Freiheit, hat uns herausgerissen aus der gegenwärtigen bösen Welt, heißt es. Das heißt, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, die abgefallen ist von Gott, sondern wir haben das Bürgerrecht des himmlischen Jerusalems. Ja, wir gehören zu dem geistlichen Reich Gottes. Wir gehören nicht mehr in diese gefallene Welt und wir teilen ihr Schicksal auch nicht. Und Christus hat selbst den Satan, die alte Schlange, besiegt, denn er hat den Starken gebunden und seine Beute, die versklavten Sünder, aus seiner Gewalt befreit. Oh, Satan ist nicht mehr unser Herrscher. Nun kann er zwar noch brüllen und mit List versuchen, doch niemand kann die Gläubigen aus der Hand unseres neuen Königs rauben. Und auch wenn wir in dieser Zeit noch sündigen, so sind wir doch keine Sklaven der Sünde mehr, sondern durch Christus sind wir eine neue Schöpfung. Wir können zum ersten Mal in unserem Leben, wer an Christus glaubt, kann zum ersten Mal im Leben Gutes tun, aus einer guten Gesinnung. Sein Geist schafft in uns einen Willen zum Guten, ein Herz zur Liebe und er erleuchtet unseren Verstand, damit wir die Wahrheit erkennen. Und der dritte Punkt ist das Übel im Leiden. Christus hat uns frei gemacht von dem Übel des Leids. Nun, als Christen leiden wir. Wir leiden unter Krankheiten, wir leiden unter Schmerzen, wir leiden unter Nöten und Verlust. Doch selbst das Leiden ist nicht mehr ein Zeichen der Strafe und des Zornes Gottes, sondern Gott gebraucht es in unserem Leben sogar zum Guten. Kein Leid in deinem Leben, wenn du an Christus glaubst, darf dir zum Schaden dienen, sondern alles muss mitwirken zum Guten. Thomas Manton, er schreibt, mag ein Mensch auch noch so niedrig und verachtet sein, im Zustand der Gnade hat der Herr Gefallen an ihm und er ist Gott nahe und lieb. So konnte Paulus den Galatern selbst in der Schwachheit des Fleisches freudig das Evangelium verkünden und das Wirken Gottes erleben. Was auch immer seinen Leib so sehr geschwächt hat, bei aller Krankheit und bei aller Not, oh, es hat ihn nicht von Gott getrennt. Es hat nicht das geistliche Wirken gehindert, sondern Gott hat es gebraucht zum Guten. Durch das Leiden Christi hat er auch die Hoffnungslosigkeit aller zeitlichen Nöte der Christen überwunden. Alle Bedrängnisse dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht, gemessen an der zukünftigen Herrlichkeit. Und ein letzter Punkt, von dem uns Christus freigemacht hat, ist die Bedrängnis des Todes. Durch Christi Auferstehung hat er die Furcht vor dem Tod genommen. Wer an Jesus glaubt, der darf wissen, dass weder das Grab den Sieg davon trägt, denn wir werden auferstehen, selbst wenn wir gestorben sind, aber vor allem trägt auch die Verdammnis oder die Hölle nicht den Sieg über den Christen. Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Denn am Kreuz ist das Gericht auf Christus gekommen und die Seinen werden auferstehen zum ewigen Leben und als Söhne Gottes mit Christus das Himmelreich erben. Nun, darin besteht die Freiheit. Das ist, was die Bibel uns bezeugt, wovon Christus uns frei gemacht hat. Von der Schuld der Sünde, von der Macht des Bösen, von dem Übel im Leiden und von der Bedrängnis des Todes. Und drittens, der Nutzen der Freiheit. Eines der großen Irrtümer bei dem Thema Freiheit ist, dass wir uns nur auf das Negative konzentrieren. Wovon wir frei werden wollen, aber nicht auf das Positive oder das Ziel, wozu diese Freiheit denn führen soll. Warum willst du eigentlich frei werden? Was hast du von deiner Freiheit? Wie in der Französischen Revolution, ja? Sie wollten alle frei gemacht werden von der Macht des Kaisers. Da waren sie sich alle einig, da konnten sie sich versammeln. Sie wollten brüderlich und einig für die Freiheit kämpfen. Wir müssten den Kaiser absetzen. Aber wie die neue Regierung dann aussehen soll, dazu gab es keine Einheit. Und es kam eine Zeit des Terrors, wie es heißt. Und am Ende wurde Napoleon Kaiser. Eben bloß aus niedriger Herkunft und nicht aus Adel. Aber von dem einen Kaiser kam es einfach zu einem anderen, der große Aufruhr brachte in ganz Europa. Die Menschen zu einem Kampf für vermeintliche Freiheit zu motivieren, ist nicht schwer. Gefährlich wird es aber da, wenn die gemeinsamen Gegner nicht mehr da sind. Und man jetzt gucken muss, okay, und was bauen wir jetzt Positives auf? Was machen wir denn jetzt eigentlich mit der Freiheit? Und plötzlich ist alle Einheit dahin, denn alle haben eine andere Vorstellung davon, wie sie diese Freiheit nutzen wollen. Und bloß keiner darf irgendwie die Leitung übernehmen oder er muss schon wieder Zwang gebrauchen. Ja, und so oft muss man dann, müssen irgendwelche Bewegungen neue Befreiungskriege ausrufen, nur damit man irgendwie gemeinsam bleibt und alle Leute zusammenhalten kann. Denn der eine Freiheitskampf reicht nicht aus. Man muss immer wieder weiter für irgendwas kämpfen, damit die Leute die Motivation nicht verlieren. Nun, wozu sind wir denn befreit? Wozu sind wir befreit? Paulus schreibt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Seht ihr? Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Die Befreiung, die Jesus Christus bereits erwirkt hat, die hat nicht nur den Zweck, uns von etwas loszumachen, sondern sie hat auch das Ziel, uns zu einem neuen Punkt zu führen, an einen Ort zu tragen. Für die Freiheit, damit ist nicht die Loslösung von etwas gemeint, sondern die gute Freiheit, etwas zu dürfen und etwas zu tun. Die Freiheit, für die wir befreit worden sind, ist der freie Zugang zu Gott. Der freie Zugang zu Gott. Ja, diejenigen, die von der Schuld, der Sünde und der Macht des Bösen befreit sind, diese dürfen mit vollem Recht und großer Zuversicht dem heiligen Gott nahe kommen. John Owen, er jubelt, dies ist das große, grundlegende Vorrecht des Evangeliums, dass die Gläubigen in all ihrer heiligen Anbetung die Freiheit, die Kühnheit und die Zuversicht haben, mit Christus und durch ihn in die gnädige Gegenwart Gottes einzutreten. Versteht ihr, was das bedeutet? Christus hat uns frei gemacht von der Schuld der Sünde, von der Macht des Bösen, von der Bedrängnis des Todes. Warum? Damit wir Zugang haben zu Gott. Damit du Gemeinschaft mit dem heiligen und gerechten Gott haben kannst. Der Weg zu Gott ist frei. Dafür sind wir befreit. Nicht, damit wir uns keine Gedanken mehr über Sünde oder über Gut und Böse machen sollen, damit wir uns keine Gedanken mehr über Religion machen müssen oder über Gemeinde und Gottesdienst, sondern gerade damit wir freimütig Gemeinschaft mit Gott haben können. Damit wir als Befreite vor sein Angesicht treten können. Und dabei ist wichtig, auch die Gläubigen im Alten Testament, wie Abraham, Mose oder David, sie hatten diese Freiheit bereits durch den Glauben an den kommenden Messias. Sie wurden gerecht gesprochen, weil sie an den glaubten, den Gott verheißen hat. Aber erst mit dem neuen Bund in Christus ist diese Freiheit zum Zugang zu Gott noch größer geworden. Denn es heißt in unserem Bekenntnis, dass wir nicht mehr unter dem Joch des Zeremonialgesetzes stehen. Das Zeremonialgesetz sind all diese Bestimmungen, wie der Tempelgottesdienst stattfinden soll, bei all dieser Reinigungen, wie man sich waschen muss, was man anfassen darf, was man nicht anfassen darf, was man tun muss, was man opfern muss, für welche Sünden, wie viel und so weiter und so fort. Und all diese Regeln, die bestimmen sollten, die erstmal aufzeigen sollten, es ist nicht selbstverständlich, Gemeinschaft mit Gott zu haben oder irgendwie in seine Gegenwart zu treten. Aber dann eben auch diese vielen Vorkehrungen, die auf das hingewiesen haben, was Christus tut. Aber jetzt sind die Schatten gewichen. In Christus haben wir das vollkommene Opfer, den passenden und ewigen Hohepriester und einen geistlichen Zugang in den himmlischen Thronsaal, von dem die Stiftshütte und der Tempel nur ein schwaches Abbild war. Weil wir auf den großen Sieg der Freiheit durch Christus zurückblicken können, haben wir eine umso größere Gewissheit und Zuversicht in dieser Freiheit. Und der Heilige Geist wirkt in uns in einer umfassenderen Weise als noch im Alten Testament. Weil er nicht nur auf das kommende Werk Christi hinweist, sondern das vollbrachte Werk Christi an uns wirksam werden lässt. Ja, er hat den Sieg errungen. Und darum haben wir diese Freiheit mit voller Gewissheit und im Bewusstsein, dass all das, was er verheißen hat, in Christus erfüllt ist, dürfen wir hinzutreten. Ja, da spricht ein Blut für uns, das kostbar ist, das all unsere Sünden bedeckt hat. Aber wir dürfen nicht nur Gott frei nahen, weil wir befreit sind. Nein, wir können ihm nun auch frei dienen. Das bedeutet nicht aus sklavischer Furcht, also aus Angst vor Strafe oder durch einen Zwang, sondern durch die Befreiung Christi sind wir freigemacht worden, Gott in kindlicher Liebe, bereitwillig und mit gutem Gewissen zu dienen. Wir alle wissen das, was es bedeutet, aus schlechtem Gewissen zu dienen, oder? Ich weiß, ich habe mich schuldig gemacht, ich muss jetzt etwas abbüßen. Ich muss irgendwie etwas wiedergutmachen und ich versuche, ich tue etwas, ich habe keine Freude daran, ich finde es lästig, aber ich merke, ja, ich kann dem nicht entkommen. Das ist eine Form der Strafe, etwas, was mir auferlegt wird, ein Joch der Knechtschaft. Ich muss es tun, damit ich irgendwie einen Schaden wiedergutmache. Aber die Befreiten in Christus, die sind freigemacht worden zur Freiheit. Nun dürfen wir Christus und wir dürfen Gott dienen mit dem Ausruf, aber, lieber Vater. Nicht um etwas wieder gut zu machen oder um etwas zu erlangen oder um nicht hinausgestoßen zu werden oder um nicht bestraft zu werden, sondern aus Dankbarkeit. Und aus Liebe und in dieser Freiheit, oh, diesem Gott, der mich frei gemacht hat, dem möchte ich gerne dienen. Wir dienen in Liebe, in Dankbarkeit, in Freude, weil Gott uns seinen Sohn gegeben hat, der uns befreit hat. Und nun können wir dienen in einer ganz neuen Gesinnung. Wir sind befreit, Gott zu dienen, in der Kraft seines Geistes und in der Gnade des neuen Bundes. Die Befreiung ist also nicht eine völlige Unabhängigkeit des Menschen, sondern die Befreiung von dem, was uns von Gott fernhält und trennt, damit wir Gott nahe sein können und ihm in einer neuen, befreiten Gesinnung dienen können. Und nur noch ein letzter Punkt, die Bewahrung der Freiheit. Christus ist der Kämpfer der Freiheit. Er hat uns von dem Übel der Sünde und ihren Konsequenzen freigemacht, und zwar damit wir in Freiheit Gott nahen und ihm dienen. Und nun gibt es die große Aufforderung in unserem Vers. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wir müssen die christliche Freiheit nicht selbst erkämpfen. Nein, diesen Kampf hat Jesus längst geführt. Der Riese ist besiegt, die Schlacht ist geschlagen, der Kampf ist gewonnen. Betrachte Jesus Christus, ja, wende dich ihm im Glauben zu. Er ist der Kämpfer der Freiheit. Er ist nicht dein Kampftrainer, damit du den heldenhaften Sieg der Freiheit gewinnst. Er selbst ist der Held, der dir Freiheit schenkt. Glaube an ihn. Vertraue dich ihm an. Er sagt, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Er ist er, der die Freiheit gibt. Nicht du, der sie dir erkämpfst. Jesus, der Sohn Gottes, er ist der siegreiche Kämpfer der Freiheit. Nur bei ihm ist wahre christliche Freiheit zu finden. Suche sie nirgendwo sonst. Nicht in deiner Kraft, nicht in deinem Recht, nicht in den Umständen dieser Welt. Aber in diesem Sieg, den er errungen hat, sollen wir feststehen. Stell dir vor, du gehörst zu einem Bataillon von Soldaten, zu einer Kompanie. Und der Heerführer sagt dir, stell dich auf diesen Hügel und bleibt fest stehen. Lasst euch hier nicht vertreiben. Bleibt, haltet diesen Hügel. Nun, wie geht das? Dafür brauchen wir Erkenntnis, Wachsamkeit und Besonnenheit. Steht nun fest. Und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wie stehen wir fest in dieser christlichen Freiheit, die Christus uns erworben hat? Wir brauchen Erkenntnis, Wachsamkeit und Besonnenheit. Wir stehen nur dann fest, wenn wir die Festigkeit des Grundes erkennen, auf dem wir stehen. Wir müssen erkennen, es gibt keinen besseren oder sichereren Standort als den, dass wir stehen auf der Freiheit in Christus. Lass den Wert dieser Freiheit dein Herz mit Freude erfüllen. Juble doch über all diese Kostbarkeiten, die kein Feldherr je an Beute zusammengebracht hat. Alexander der Große oder das ganze römische Imperium hat von allen Enden der Erde nicht so viele Schätze zusammengebracht, wie das, was Christus uns erworben hat, durch die Freiheit von der Schuld, der Sünde und der Macht des Bösen und der Bedrängnis des Todes. Als der Apostel Paulus von römischen Soldaten gefangen genommen wurde und ausgepeitscht werden sollte, da verwies er auf sein römisches Bürgerrecht. Denn man durfte keinen römischen Bürger ohne Prozess einfach so auspeitschen. Und da staunte der Hauptmann und erklärt, dass er sich das Recht selbst für eine große Summe Geld kaufen musste. Und wundert sich, wie hast du es denn erworben? Aber wie gering ist das bürgerliche Recht im Vergleich zu der geistlichen Freiheit und das Erbe der Christen? Ob gebunden oder nicht, ob ausgepeitscht oder nicht, die Schuld ist vergeben, der Zorn Gottes ist getilgt, der Himmel ist offen. Wir haben Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben durch ihn. Gott selbst ist nahe, keine Verdammnis, keine Trennung mehr, sondern wir haben Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, und dienen in der Freude des Heiligen Geistes. Schätze, Liebe, Freue und erhebe diese kostbarsten geistlichen Errungenschaften, diesen festen Stand in Christus, auf dem wir stehen sollen. Dieser Ort, der uns zugewiesen ist, ist der beste Ort, auf dem wir stehen können. Und dann brauchen wir Wachsamkeit. Das bedeutet, wir dürfen uns nicht von unserer Position zurückdrängen oder vertreiben lassen. Und genau das befürchtet Paulus bei den Galatern. Diese falschen Lehrer, die dort hingekommen sind, sie stürmen den Berg der christlichen Freiheit nicht als feindliches Heer, sondern mit List. Paulus hatte ja berichtet, dass die Frage in Jerusalem aufkam, ob Titus beschnitten werden muss. Und er erklärt, wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brachten. Sie haben sich als Brüder ausgegeben, heimlich eingeschlichen. Sie kamen so nahe, obwohl sie eigentlich kein Recht haben, da zu stehen. Und sie spähen aus wie so feindliche Kundschafter und Spione und wollen von der Position der christlichen Freiheit wieder wegführen in eine neue Form der Knechtschaft. Und Paulus, er blieb wachsam. Er blieb wachsam. Er ist nicht einfach müde eingeschlafen, sondern er war sich bewusst, halt, hier stimmt etwas nicht. Die Freiheit des Evangeliums steht hier auf dem Spiel. Und er blieb stehen. Genauso in Antiochia, als sich sogar Petrus und Barnabas beim Essen von den Heidenchristen absonderten und sich nicht viel dabei gedacht haben. Ach ja, das ist ja alles nett gemeint, wir wollen ja niemanden irgendwie auf die Füße treten. Und sie hatten scheinbar fromme Begründungen und so viele Menschengebote, die klingen so einleuchtend. Die klingen so sinnvoll und führen doch in ein Denken der Knechtschaft. Das ist das Problem von Gesetzlichkeit. Nicht, dass es so sehr kommt von den Feinden des Evangeliums, sondern von vermeintlichen Freunden. Und sie treiben doch von diesem Hügel, von diesem Berg der christlichen Freiheit hinunter, dass wir immer mehr ein Stück zurückweichen. Immer mehr ein Stück zurückweichen und plötzlich wieder im Tal der Knechtschaft angekommen sind. Wenn sie sagen, du kannst Gott nicht gefallen, wenn du nicht dieses oder jenes tust, oder du musst auf jeden Fall das noch mehr tun, du musst dich darin noch verbessern, du musst dich noch mehr anstrengen, damit du Gott nahe sein kannst, damit du Gott dienen kannst. Oh, bleib wachsam. Bleib wachsam. Was das bedeutet für deinen Stand in der Freiheit des Christus. Wenn die sagen, du bist kein echter Christ, wenn du nicht so und so viel Zeit im Gebet verbringst oder so und so viel Geld spendest für missionarische Zwecke und dergleichen. Petrus schreibt von so einigen Irrlehrern, dass sie Freiheit versprechen, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Was für eine List, mit der Gläubige zurückgedrängt werden können, wieder in eine neue Form der Knechtschaft. Sogar unter dem vermeintlichen Versprechen, nun, wir zeigen euch einen besseren Ort der Freiheit. Wir zeigen euch einen Ort, wo ihr euch noch sicherer sein könnt, dass ihr bei Gott angenommen werdet. Ihr müsst halt nur dieses tun und jenes tun und euch an diese Regeln halten und diese Disziplin wahren und so weiter. Und dann dürft ihr euch sicher sein, dass ihr bei Gott angenommen seid. Und ihr tretet zurück und zurück und zurück und findet euch in einem Tal der Knechtschaft. Du lässt dich von dem festen Stand in der Freiheit wegdrängen, wenn doch wieder ein Gesetzessystem aufgerichtet wird, wo du doch noch etwas mehr dich anstrengen musst, wo du doch höher klettern musst, um Gott zu nahen und ihm dienen zu können. Da wird dir eine Freiheit versprochen, die du schon lange eigentlich hast, nämlich allein in Christus. Und die Freiheit, die dir versprochen wird, ist keine Freiheit, sondern Knechtschaft. Und wo immer du auch nach christlicher Freiheit suchst, außerhalb von dem vollbrachten Werk Christi oder über sein Werk hinaus, da landest du nur wieder in einer neuen Knechtschaft. Deswegen bleib nun fest stehen. Steht nun fest. Bleib wachsam. Bleib wachsam, damit du feststehen kannst auf der Gnade der Freiheit in Christus. Aber wir brauchen zuletzt auch Besonnenheit. Wenn wir auf dem Hügel der christlichen Freiheit stehen, dann sind wir leicht versucht, übermütig zu werden. Wir lassen uns nicht zurückdrängen, aber wir denken, wir können noch viele andere Hügel für Christus gewinnen. Wir wollen das Gebiet der christlichen Freiheit ausweiten, das Banner der Freiheit auf neue Gebiete stecken. Nicht nur die Freiheit von der Schuld, der Sünde und der Macht des Bösen. Nein, wir gehen noch darüber hinaus. Wie wäre es denn, wenn wir noch viel mehr für Christus gewinnen? Und wir marschieren und lassen uns locken auf die verschiedenen Felder der Welt. Wir wollen den Hügel der Politik erobern und den der Kultur, danach den des Rechts und den der Wissenschaft. Und wir kämpfen in der Meinung, dass wir Freiheitskämpfer Christi sind und fordern alle anderen mit uns auf, wenn sie wirklich Gott dienen wollen, wenn sie wirklich entschlossen sein wollen für Christus, dann müssen sie uns auf all diese Hügel folgen. Dann müssen sie in diesen Kampf mit hineintreten. Sonst sind sie keine wahren Christen. Sonst sind sie nicht wirklich entschieden. Sonst dienen sie nicht wirklich Gott. Und wir werden achtlos. Wie schnell wir selbst den Fokus auf den Stand verlieren, auf dem wir stehen sollen. Dabei ist uns aufgetragen, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Unser Kampf ist es, die Freiheit, die Christus erkämpft hat für uns, in unseren Herzen und in unserem Denken zu bewahren und durch unseren Tun zu bezeugen. Und ja, das hat viele Auswirkungen auf viele Bereiche unseres Lebens, auch in der Gesellschaft. Aber nicht, wenn wir unseren Stand in der Freiheit in Christus preisgeben, um andere Gebiete zu erobern. Unser Auftrag ist freudig, den Weg des Evangeliums zu verkünden, das Werk Christi zu predigen, die Befreiung, zu der er uns befreit hat, und darin festzustehen, in Wachsamkeit und in Besonnenheit. Dazu helfe uns Gott. Amen.